Ich habe einen Versuch gelesen von einem Studenten des MIT in den USA. Der hatte für seine Abschlussarbeit sich eben etwas überlegt. Er ging in den Semesterferien im Sommer mehrmals auf das Footballfeld der Harvard-Universität in schwarz-weiß gestreifter Kleidung, ging da 10 bis 15 Minuten hin und her und hat Vögelkörner weg, so um sich her geworfen. Und das hat er über Wochen, also die ganzen Semesterferien gemacht, und niemand wusste eigentlich, warum er tut er das. Bis das Semester begonnen hat und das erste Footballspiel begann, der Schiedsrichter trug seltsamerweise ein schwarz-weiß gekleidet gestreiftes T-Shirt, kam aufs Feld, achso, was ich noch vergessen habe, und jedes Mal, wenn er das gestreut hat, hat er die Pfeife getrillert. So, jetzt kam der Schiedsrichter, schwarz-weiß gestreiftes T-Shirt aufs Feld und trillerte. Und ihr könnt vorstellen, was passiert ist. Scharen von Vögeln sind auf das Feld gekommen, um die Körner zu suchen, die es die Wochen vorher immer gegeben hat. Es waren aber keine da. Das Spiel konnte erst eine halbe Stunde später beginnen, bis die Vögel alle weg waren. Der Student war sehr zufrieden, sein Ziel war erreicht. Er hatte sich zwei Ziele gestellt, einmal für seine Abschlussarbeit über die Konditionierung von Vögeln eine Arbeit zu schreiben. Das ist ihm gelungen. Und das Zweite, er wollte die Studenten ein bisschen ärgern. Das hat er auch hinbekommen. Wenn man das vorher beobachtet hätte, hätte man nicht gedacht, welche Wirkung es hat, einfach ein paar Vogelsamen auszustreuen. Aber man sieht, manchmal kann man mit kleinen Dingen große Wirkung erreichen. Auf jeden Fall der Student, der hat sich gefreut. Manchmal haben wir so den Eindruck, wenn wir etwas tun in Gottes Reich, dass das nur Kleinigkeiten sind, so wie Samen ausstreuen. Und man denkt, was wird daraus, was bewegt sich da? Und vielleicht geht es euch manchmal so wie mir, es ist auch schon oft gegangen, dass man denkt, was bringt das eigentlich? Also ich habe in meinem Leben ungefähr 30 Jahre Jungscherarbeit gemacht. Ich mag Kinder im Alter von 8 bis 12, mit denen kann ich am besten umgehen, außer natürlich mit Erwachsenen. Mit denen komme ich ganz gut zurecht. Habe das wirklich gerne gemacht, aber manches Mal habe ich mich gefragt, von den vielen Kindern, die bei dir in der Jungschar waren, wie viele davon haben wirklich etwas verstanden oder sind Christen geworden, wo ist in dem Leben etwas aufgewachsen, und manches Mal war ich auch sehr frustriert, wo ich so gedacht habe, was hat es eigentlich gebracht, so viele Jahre Jungschar zu machen, wo ist da so vielleicht der Ertrag? Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass man manchmal für Gottes Sache viel investiert, an Zeit, an Geld, an Kraft, an Vorbereitung, und sich vielleicht auch so manches Mal fragt, warum eigentlich? Es kann sein, dass manche Leute unter uns, vielleicht haben wir auch heute hier, die Kindergottesdienst machen, da gibt es mal Phasen, da hat man eine große Gruppe, mal eine kleine Gruppe. Manchmal sitzt man vor zwei, drei Kindern und fragt sich, lohnt sich das überhaupt? So viel Zeit zu investieren, bringt das was? Oder manchmal hat man vielleicht nicht viel Geld und legt eine Kleinigkeit so in die Spende, in die Kollekte der Gemeinde und fragt, macht mein Euro überhaupt einen Unterschied? Kann ich mit meinem kleinen Beitrag, den ich geben kann, überhaupt irgendwas bewegen? Manche von uns besuchen gern andere Leute, die krank sind, die einsam sind, und dann fragt man sich vielleicht manchmal, bringt mein Besuchen überhaupt was? Haben die Leute davon was? Bringt sie das Gott näher? Was bringt es eigentlich mir? Ist es das wert? Und ich könnte das durch und durch machen. Bei mancher Predigt, die ich gehalten habe, manchmal hat man so im Hinterkopf, wer heute da sein müsste, die sind dann manchmal an dem Tag nicht da, obwohl ich gelernt habe, man soll eigentlich nicht auch immer erst sich selber predigen, aber manchmal habe ich auch gedacht, bei all dem Predigen, was bleibt da eigentlich? Ändert das was bei den Leuten, die zuhören? Manche Leute sagen, ich kann nur singen, in Anführungszeichen nur, ich singe ein Lied, aber ändert mein Lied irgendwas, ob ich mich jetzt anstrenge oder nicht? Und man könnte das jetzt fort und fort führen, aber manchmal, denke ich, kennt ihr den Gedanken auch, ist es das überhaupt wert oder was kommt bei rum? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wenn einmal zeigt, ich fand die Geschichte sehr schön, ich werde euch jetzt den ersten Teil erzählen, den zweiten später, von einem chinesischen Christ, Herr Lo. Das war der einzige Christ in der Gegend, in der er wohnte, und der hatte sich zur Gewohnheit gemacht, diesen Satz sich aufgesagt, ich stelle mich jeden Abend nach der Arbeit hin, strecke meine Hand aus, drehe mich 360 Grad und bete für alles, was ich zwischen meinen Fingern sehen kann. Das war sein Motto. Der war ein bisschen einfach gestrickt, aber das war nicht schlimm. Er hat das ernst genommen und hat für alles gebetet, was er gesehen hat. Er hat für seinen Nachbarn gesehen, den er am Feld gesehen hat, hat dafür gebetet, dass seine Ernte gut wird. Dann hat er gesehen einen Wasserbüffel und hat dafür gebetet, dass eben der Wasserbüffel friedlich ist und nicht irgendwie durchdreht, sondern dass das Tier, dass es ihm gut geht. Dann hat er Rauch gesehen hinten aus dem Steinbruch, hat gesagt, Herr, du siehst, dass da die Männer mit Diener mitarbeiten, segne sie, bewahre sie. Dann hat er auf die Glasfabrik geschaut mit den kaputten Scheiben, hat gesagt, Herr, du siehst auch diese Frauen, hauptsächlich Frauen haben da gearbeitet, die da arbeiten, bewahre sie davor, dass sie sich nicht verletzen. Und das hat er so für alles, was ihm in Sicht kam, egal ob es Bäume, Tiere, er hat für alles gebetet, was er gesehen hat. Und dann ist der Herr Loh mit 51 Jahren gestorben. Und man könnte sich fragen, hat sein Leben etwas bewirkt? Haben seine Gebete irgendwas ausgerichtet? Ihr könnt euch schon mal überraschen lassen, die Geschichte geht später weiter. Wisst ihr, manchmal haben wir so einen Eindruck, auch in Deutschland, der Einfluss des christlichen Glaubens schwindet. Was wir machen, ist eigentlich gar nicht mehr wichtig. Und man wünscht sich manchmal so richtig gewaltige Ergebnisse, so wie Petrus. Ich predige und 3000 Leute kommen zum Glauben, das wäre schön. Der Traum, glaube ich, eines fast jeden Predigers. Aber da müsste erst mal 3000 Leute kommen, ne, damit sowas passieren könnte. Das wäre schön. Darum das Thema heute, Jesus die Kraft. Und wir lesen einmal den Text, wenn das mal eingeblendet wird, ist ein kurzes Gleichnis, das Jesus erzählt in Markus 4. Wir sind ja gerade im Markus-Evangelium als Vorbereitung fürs Markus-Theater. Da sagt also Jesus, womit sollen wir das Reich Gottes noch vergleichen, fragte er. Mit welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? Es gleicht einem Senfkorn. Das ist das kleinste aller Samenkörner, die man in die Erde sät. Aber wenn es einmal gesät ist, geht es auf und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es treibt so große Zweige, dass die Vögel in seinem Schatten nisten können. In Markus 4 erzählt Jesus drei Gleichnisse, die was mit Säen zu tun haben. In dem ersten Gleichnis, da geht es ihm darum, um den Saatvorgang. Der Bauer, der ist großzügig, er sät, egal ob es steiniger Boden ist, ob Unkraut ist, er sät überall das Wort, um zu gucken, wo was aufwächst. Im zweiten Gleichnis, da geht es Jesus darum, dass er zeigt, dass der Bauer eigentlich gar nichts tun kann, damit der Saat aufgeht, ob der Bauer liegt oder nicht. Letztlich entscheidet Gott, was aus der Saat wird. Und in diesem dritten Gleichnis, da hat Jesus so besonders den Fokus, das Endergebnis herauszustellen, der Kontrast zwischen klein und groß, so dieses Ungewöhnliche, was man eigentlich gar nicht erwarten würde. Wir lesen also nochmal Vers 30, wenn du ihn einblendest. Womit sollen wir das Reich Gottes noch vergleichen? Mit welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? Mit dieser Doppelfrage regt Jesus die Leute zum Nachdenken an. Und denen fällt natürlich zuerst ein, mit was soll man das Reich Gottes sich vorstellen? Mit etwas Gewaltigem. Also wenn Gott etwas tut, dann ist das doch gewaltig, riesig. Dann macht das Eindruck, dahinter lässt das etwas bei den Menschen. Er knüpft an Vorstellungen an, die haben. Das Reich Gottes kommt gewaltig, groß, mächtig. Im Alten Testament kann man das zum Beispiel finden. Das haben sich die Leute so vorgestellt, wie bei Hesekiel. Oder bei Daniel, da werden einmal in Hesekiel das Reich Ägypten als riesiger Baum dargestellt oder Nebukadnezar, der König, als ein riesiger Baum, der alles überspannt. Also wenn schon, dann so etwas Gewaltiges, Eindrucksvolles. Und wisst ihr, das ist das, was viele Menschen auch heute mit Gott verbinden. Wenn es um Gemeinde geht, muss das immer groß und gewaltig sein. Also was mich manchmal auch ein bisschen nervt, auch bei Pastorentagungen, Jan wird vielleicht ähnliche Erfahrungen haben, eine der ersten Fragen unter Kollegen ist immer, wie groß ist deine Gemeinde? Ich kann es verstehen, aber manchmal nervt es einfach diese Frage, weil man den Eindruck hat, ob eine Gemeinde gut ist oder nicht, ob eine Gemeinde läuft oder nicht, hängt davon ab, wie viele Leute kommen. Das ist so typisch menschlich. Was bewegt sich, was geht, wie viele kommen, was ist da los, was passiert? Und auch heute messen wir Gemeinde oft an Anzahl der Besucher, wie viele Hauskreise gibt es, wie groß ist sie. Erfolgreich muss irgendwie groß sein. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie schockierend jetzt der nächste Satz ist, wenn das in den Köpfen der Leute ist, wie groß und gewaltig Gott wirkt. Und dann sagt Jesus doch tatsächlich diesen Satz: Es gleicht einem Senfkorn. Das ist das kleinste aller Samenkörner, die man in die Erde sät. Damit euch das ein bisschen eindrücklicher wird, habe ich Senfkörner dabei. Die gebe ich jetzt mal durch die Reihe. Ihr könnt in der Zwischenzeit mal dieses Video einblenden. Vielleicht kann Susanne, Regine und Thomas mir helfen, einmal das durchzugeben. Hier in dieser. Du in der Mitte und du dahin. Danke. Schon. Also wer schon so ein Döschen hat, darf sich das mal angucken, wie klein diese Senfkörner sind. Schaut es euch mal so an, damit ihr mal so vor Augen habt, welches Bild Jesus gebraucht hat. Also die Leute erwarten, wie gesagt, dieses Gewaltige und Jesus spricht von einem Senfkorn. Dankeschön. Also ich denke, es wird euch auffallen, hier ist es sehr vergrößert, weil es ein Löffel ist. Ihr seht jetzt vor Augen, wie klein diese schwarzen Senfkörner sind, von denen Jesus gesprochen hat. Also wirklich somit das kleinste, was man sich eigentlich vorstellen kann. Gerade dieses Bild gebraucht Jesus. Das Senfkorn ist das Bild für Schwäche, für Kleinheit. Es fällt eigentlich gar nicht auf, wenn man es so in der Hand hätte, ein einzelnes Korn. Der schwarze Senf, auf den sich Jesus bezieht, der wurde gebraucht als Gewürz. Man hat Medizin draus gemacht, Taubenfutter. Aus den Knospen, die hat man als Gemüse gegessen. Wenn Jesus vom kleinsten Samenkorn spricht, es gibt mit Sicherheit kleinere, aber Jesus nimmt das kleinste Gemüsekorn, das die Menschen damals kannten. Vielleicht kannten sie auch noch Mohnsamen, die sind noch kleiner, aber das ist kein Gemüse. Also vielleicht hat er einfach ein Bild gebraucht, das sie kennen. Das kleinste Korn, mit dem die Menschen damals zu tun hatten, war eben dieses Senfkorn. Das benutzt er und gebraucht es. Und er sagt, so kommt das Reich Gottes in die Welt, unscheinbar, nicht zu bemerken. Und viele denken, was soll dieses kleine Korn verändern? Stellt euch vor, als Jesus auf die Welt kommt, kommt er nicht in einem Schloss zur Welt, sondern als Kind in einem Stall, in einer Krippe, ein Bild für Armut und Kleinheit. Dann arbeitet Jesus 30 Jahre in der Schreinerei als Zimmermann und Schreiner. Er lebt nur 3 Jahre als Wanderprediger. Jesus hat nie ein Haus besessen. Jesus hat nie ein eigenes Buch geschrieben. Jesus hat nie eine Universität besucht. Jesus hat all das nicht getan, was sonst die bedeutenden Leute tun. Auf all das hat er verzichtet. Stellt euch vor, Jesus ist nie 300 Kilometer weiter gereist als von seinem Heimatort. Weiter ist er nicht gekommen. Die meisten von uns waren schon viel weiter, als Jesus zu Lebzeiten je gekommen ist. Höchstens 300 Kilometer. Er hat nichts besessen, was seiner Person Ansehen verliehen hätte, außer sich selber. Also er konnte auf nichts hinweisen. Als sich die Stimmung gegen ihn wandte, liefen seine Freunde davon. Einer von ihnen hat ihn verraten, einer hat ihn verleugnet. Er wurde den Feinden ausgeliefert, ein ungerechter Prozess wurde gegen ihn gemacht. Er wurde auf schändlichste Weise getötet, umgebracht, zwischen zwei Dieben gekreuzigt. Er besaß nur ein Teil, das ihm gehörte, das war sein Mantel oder Obergewand. Und am Kreuz wurde ihm selbst das noch genommen. Die Leute haben darüber gewürfelt, wer es behalten darf. Sein einziger Besitz hat man ihm noch weggenommen. Und selbst das Grab, in dem er lag, gehörte nicht ihm, sondern war geliehen von einem Freund. Und trotzdem glauben die Christen, dass dieses Samenkorn, der Tod am Kreuz, nicht die größte Enttäuschung war, sondern der größte Sieg der Menschheitsgeschichte, weil wir glauben, dass Jesus am Kreuz den Tod besiegt hat, die Sünde bezahlt hat für alle Menschen. Stellt euch das vor, aus diesem kleinen Samenkorn wird etwas, von dem wir heute noch leben. Und da macht Jesus etwas ganz Wichtiges deutlich, weil für uns und für uns besonders auch heute, aber auch für die Leute damals, das Königreich Gottes ist anderes als unsere Vorstellung. Das hat nichts mit groß zu tun, so wie wir das oft definieren, sondern es ist etwas Geistliches. Die Herrschaft Gottes auf der Erde ist das Königreich Gottes. Da, wo Gott herrscht, ist Gottes Reich. Das beginnt mit Jesus, als er Dämonen austreibt, Kranke heilt, die Natur der Natur befiehlt. Und Jesus selber sagt, als er gefragt wird, wo ist das Reich Gottes, sagt er in Lukas 17, Vers 21, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder es ist dort. Und dann sagt er, nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Erst in Jesus als Verkörperung des Reiches Gottes, dann in denen, die nach Gottes Herrschaft, unter Gottes Herrschaft leben. Wir Christen wissen, dieses Reich Gottes ist für viele nicht zu sehen. Es ist noch unscheinbar vielleicht, aber es wächst. Wir leben in dieser Spannung von schon, es ist schon da, aber es ist noch nicht so, wie es mal sein wird. Das müssen wir aushalten. Aber Jesus sagt, dieses Reich Gottes, das wächst unaufhörlich aus diesem kleinen Samenkorn, sagt er in Vers 32. Aber wenn es einmal gesät ist, geht es auf, wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es treibt so große Zweige, dass die Vögel in seinem Schatten nisten können. Also in einem Kommentar steht, dass ein Rabbi davon erzählt hat, dass sein Senfkorn, seine Senfpflanze 3 bis 4 Meter hoch war. Und er konnte, sagte er, darauf hineinsteigen wie auf einen Feigenbaum. So groß ist die Pflanze geworden. Aus diesem kleinen Korn wird also ein Riesenmonstrum an Pflanze, vergleichbar vielleicht bei uns mit Sonnenblumen, aus so einer Kleinigkeit etwas so Großes. Wenn ihr euch das anschaut, man kann sich das kaum vorstellen, dass daraus eine 3 bis 4 Meter hohe Pflanze werden kann. Aus diesem kleinen Körnchen. Und wenn Gott davon spricht, dass die Vögel in ihm Schutz finden und man Schatten findet, dann ist das eine Anlehnung ans Alte Testament. Die Vögel stehen für die Völker. Letztlich sagt Jesus, alle Völker finden Schutz bei ihm im Schatten dieses Reiches Gottes. Da ist man sicher. In Hesekiel im Alten Testament, das hatte ich vorher schon angedeutet, heißt es in Vers 31, Vers 6, in ihren Zweigen der Zeder, im Alten Testament war damit Ägypten gemeint, nisteten Vögel, in ihrem Schatten gebaren wilde Tiere ihre Jungen. Alle großen Völker der Welt lebten in ihrem Schatten. Und das, was die Ägypter für sich sozusagen beansprucht haben, ging mit den Ägyptern auch unter. Und Jesus sagt, das Reich Gottes wird immer größer und bietet diesen Schutz, den die Menschen wirklich suchen. Also Jesus sagt damit, unter Gottes Herrschaft finden alle Menschen Platz, wenn sie das wollen. Denn Ägypten und auch Babylonien oder unter Nebukadnezar, die sind gefallen, die gibt es nicht mehr. Aber Jesus bietet einen Schatten und eine Heimat, die bleibt. Also stellt euch das vor, Jesus, der selber nie ein eigenes Haus hatte, der nicht sagt, ich weiß nicht, wo ich mein Haupt hinlegen soll, der bietet eine Heimat für alle Menschen, die ihm vertrauen. Aus diesem kleinen Samenkorn, das Reich Gottes, bietet Heimat für jeden, der sie sucht. Und Jesus sagt, wenn die Botschaft auch noch so schwach ist, kommt Gott zu seinem Ziel. Denn wenn aus dem Senfkorn so ein großer Baum wird, wird aus dem, was Gott klein sät, das werden, was Gott will, etwas Großes. 1. Korinther 4, Vers 20, da schreibt Paulus, denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft. Also wir machen als Christen nicht nur Worte, sondern Gott wirkt durch sein Wort, durch das, was er ausstreut und lässt das wachsen, was er möchte. Ein Geschichtsschreiber, Latourette hieß der, hat mal gesagt, geschichtlich gesehen war die Wirksamkeit des Lebens Jesu die einflussreichste oder das einflussreichste, das es jemals gab. Napoleon soll mal gesagt haben, während er durch Gewalt sein Reich zu schaffen versuchte und es nicht halten konnte, hat Jesus durch Liebe ein Reich geschaffen, das man nicht aufhalten kann. Eigentlich verrückt, dass Gott aus so etwas Kleinem etwas so Gewaltiges machen kann. Was bedeutet das für dich und für mich? Ich habe zwei so kurze Gedanken, die für uns, glaube ich, ganz wichtig sind. Den ersten habe ich so überschrieben, das habe ich hier nicht extra hervorgehoben. Das Reich Gottes ist nicht klein zu kriegen. Das Reich Gottes ist nicht klein zu kriegen. Wisst ihr, jemand hat mal gesagt, warum haben wir Christen eigentlich solche Angst vor liberaler oder radikaler Theologie, dass die uns alles wegnehmen könnte, dass das Christentum daran zugrunde gehen könnte? Und dann hat er gesagt, ist unser Glaube an Gott denn schon angefressen? Glauben wir nicht, dass Gott trotz dieser liberalen Theologie oder vielleicht zu radikaler Theologie an sein Ziel kommt? Er hat es ja versprochen. Das ist nicht richtig, versteht es nicht falsch, aber warum haben wir Angst und vertrauen nicht, dass Gott das, was er hier gesagt hat, aus klein wird das, was er will, auch wirklich geschieht? Der christliche Glaube ist schon ganz oft abgeschrieben worden, für tot erklärt worden, es gibt ihn immer noch. Voltaire, 1774 ist er, glaube ich, gestorben, hat vor seinem Tod gesagt, in 100 Jahren, also 1874 müsste das dann gewesen sein, wird es das Christentum nur noch in Museen zu sehen geben, es wird sich erledigt haben. Das Skurrile an der Geschichte ist, 50 Jahre nach seinem Tod, kennt ihr wahrscheinlich, hat die Genfer Bibelgesellschaft in seinem Haus Bibeln drucken lassen, auf seiner Druckerpresse, und das Christentum gibt es noch heute. Oder Friedrich Nietzsche hat gesagt, Gott ist tot. Und er meinte, dass aufgrund der wissenschaftlichen Entdeckung und Forschung der christliche Glaube wird sich erledigen. Da hat jemand ein schönes Bild zugemacht, Gott ist tot, Nietzsche ist tot, Gott. Also der Nietzsche hat sich überlebt, den christlichen Glauben gibt es immer noch. Auch wenn Nietzsche behauptet hat, es sei anders. Im Osten, damaligen Osten, in der DDR, der Kommunismus hatte eine Definition über die Bibel, hat die Bibel bezeichnet als eine Sammlung absurder Legenden ohne jegliche wissenschaftliche Grundlage. Und hat also den Leuten gesagt, Glaube ist Opium fürs Volk, braucht ihr nicht. Dann haben sie, wenn das nächste Bild macht, den Fernsehturm in Berlin gebaut. Als Wahrzeichen, die DDR ist die größte. Also wir sind größer als der Westen, wir können was. Der Turm war auch riesig. Das Dumme war, wenn er den roten Kreis mal macht, wenn man das einmal weiterklicken, man sieht das auf dem Foto nicht genau, wenn ihr es kleiner seht, da ist ein Kreuz und zwar gespiegelt von der Sonne. Und diese Sonne, dieses Kreuz spiegelte in den Westen und der Honecker hat sich so geärgert, dass er erstmal hat übersuchen lassen, ob da Sabotage vorliegt. Sie haben aber keine Sabotage gefunden. Es lag einfach an der Beschaffenheit des Materials. Dann hat man überlegt, ob man all die Spiegel da oben abschleifen soll. Das war aber zu teuer. Das hat man dann gelassen. Dann hat man überlegt, ob man es mit schwarzer Farbe anmalt. Hat gesagt, dann sieht es aus wie ein großer Fußball. Das ist auch irgendwie lächerlich. Und da hat man bitteren Herzens es so gelassen, dieses Kreuz. Und das Kreuz leuchtet noch heute. Die DDR ist weg. Also lasst euch nicht irre machen, wenn Leute uns einreden mit Gottes Reich, mit dem Glauben geht's zu Ende, was glaubst du doch so Mist, das wird sich überleben. Warum lassen wir uns Angst machen? Wir Christen stehen nicht auf verlorenem Posten. Nicht wegen uns, sondern weil Gott versprochen hat, dass sein Reich das erreichen wird, was er möchte. Der Kirchenvater Chrysostomus hat gesagt, wenn sein, also Christus, das Reich ist, braucht sich wahrlich niemand zu fürchten. Da der Widersacher ein Nichts ist und er, also Christus, die Herrschaft an sich nimmt. Wenn Christus herrscht, müssen wir nicht Angst haben vor denen, die uns den Glauben wegnehmen wollen, kleinreden wollen, uns lächerlich machen wollen oder Gott lächerlich machen wollen, das ist ja das Schlimmere. Christen mit Angst oder Zweifel brauchen die Botschaft von diesem Gleichnis, nämlich dass Gott siegt, dass das geschieht, was Gott sagt. Also wenn du nichts mitnimmst aus dieser Predigt, nimm das mit, Gott siegt, das, was er geschieht, wird geschehen. Was er sagt, wird geschehen. Sein Reich wächst, egal was alle anderen Menschen sagen. Gottes Reich kommt unaufhaltsam. Und nochmal, dieses Gleichnis unterstreicht das sehr deutlich durch diesen Kontrast von nichts, fast nichts, wird dieses gewaltige. Man könnte den Vers 32 auch so übersetzen, so hat ihn Jesus auch gemeint. Nicht das Senfkorn wächst, sondern das Reich Gottes wächst und wird größer als alle anderen Reiche. Und zwar deshalb, weil Gott der ist, der es in der Hand hält. Also das war der erste Gedanke, das Reich Gottes ist nicht klein zu kriegen. Nicht wegen uns, sondern wegen Gott ist es nicht klein zu kriegen. Und der zweite Gedanke, den du auch mitnehmen kannst, kleine Anfänge sollen wir nicht verachten. Kleine Anfänge, die Gott macht oder die ich durch das mache, was ich einbringe oder was du einbringst, an Arbeit, an Mühe, an Gebeten. Lasst uns das nicht verachten, lasst uns nicht denken, das ist nutzlos. Aus kleinem Samen kann Gott etwas Großes machen. Die Frage ist nur, ob wir das glauben. Ich zeige euch nochmal das Bild von Herr Loh, von Herrn Mann vom Anfang. Mit 51 Jahren ist er gestorben. Also was ich euch erzähle, stand bei Open Doors. Von da habe ich es. Herr Loh ist also tot und plötzlich geschehen mehrere Unglücke in der Gegend. In dem Bergbau, Mine, in dem Steinbruch, wo er immer für gebetet hat, sterben 4 Männer bei einem schrecklichen Unfall. In der Glasfabrik verliert eine Frau einen Arm. Ein Wasserbüffel dreht durch und reißt hier manche Dämme ein, die sie brauchen für ihre Reisfelder. Und da kommen die Menschen ans Überlegen und sagen, wir hielten den Herr Loh immer für ein bisschen verrückt, weil er ja, die dachten immer, da macht Qigong, als er so da stand. Ne? Und dann, bis sie dann gehört haben, er betet, dann fanden sie ihn noch verrückter, weil sie mit dem Gott nichts anfangen konnten. Und da hatten sie gemerkt, seit der nicht mehr da ist, geschieht mehr Schreckliches. Und sie haben überlegt, wie können wir etwas über diesen Gott erfahren? Wir brauchen mehr Wissen, weil scheinbar ist dieser Gott mächtiger als unsere Götter oder Götzen, die sie da hatten. Weil sie nicht weiter wussten, stellten sie eine Götzenfigur auf, brachten Räucherstäbchen und über eine Woche passierte etwas Seltsames. Jeden Morgen, wenn sie hinkamen, war die Götzenfigur umgefallen, lag im Matsch und zeigte immer in die gleiche Richtung. Bis sie dann drauf kamen, mal zu gucken, wo es hinzeigt. Interessanterweise zeigte die Figur immer zum Haus von Herr Loh. Dann gingen die in das Haus von Herr Loh, haben gesucht und fanden eine Bibel, die er dort hatte. Und sie nahmen das Buch mit, aber sie konnten mit der Bibel nichts anfangen, weil sie es nicht verstanden, nicht verstehen konnten. Und genau an diesem Tag kam ein Missionar in diese Stadt und fing an, von Jesus zu erzählen. Die Männer haben ihn erstmal festgenommen, weil sie dachten, was erzählst du hier von Abgötterei? Haben ihn mitgenommen in Richtung zur Stadt. Plötzlich hörte man einen Schrei, dieser Götze war wieder umgefallen. Diesmal stand eine Frau im Weg, hatte ihr Bein drunter. Die Männer mussten schnell weg und der Frau helfen. In diesem Moment war der Missionar unbewacht, hat sich das angeguckt und sah die Bibel auf dem Altar, nahm sie, hat gemerkt, das ist eine Bibel, hat die Leute gefragt, woher habt ihr eigentlich eine Bibel? Und da haben sie gesagt, du kennst dieses Buch. Und er sagt, ja natürlich, das ist der Gott, von dem ich erzählen will, der Gott, der Gebete erhören kann, der wirklich Gott ist. Und dann sagt, erzähl uns mehr von diesem Gott. Und dann hat er angefangen zu predigen, man kann es kaum glauben, ich habe so gelesen. Er hatte die Bibel aufgehoben, an der Stelle, wo sein Daumen war, schlug er sie auf. Jetzt ratet mal, welche Stelle das war. Für Bibelkenner, möchte jemand raten? 1. Samuel 5. Da steht vom Gott Dagon, der immer umfiel, vor der Bundeslade. Und er hat gesagt, ich hatte noch nie einen trefferenden Predigtext als diesen. Er konnte also direkt anfangen, den Leuten von Jesus zu erzählen. Und er sagt, nach einigen Jahren waren fast alle Leute, die dort lebten, Christen geworden. Und das Schöne ist, dass die Christen sagten, sie sind so dankbar, dass sie den lebendigen Gott kennengelernt haben, dass sie gelernt haben, zu ihm zu beten, dass die Unglücksfälle weniger geworden sind. Und sie sagt, unser größtes Geschenk ist, dass jetzt jeden Abend 12 bis 15 Leute auf dem Damm stehen, so machen, 360 Grad dich drehen und für alles beten, was in den Blickfeld gerät. Ich finde diese Geschichte sehr schön, wo man sieht, Gebete von dem Herrn Loh waren nicht umsonst. Gott hat etwas durch ihn bewegt, was er selber gar nicht so wusste. Nimm das mit, betrachte das Reich Gottes mit anderen Augen. Entscheidend ist nicht die Größe von Menschen, entscheidend ist nicht die Größe ihres Glaubens, entscheidend ist nicht die Größe einer Gemeinde, sondern entscheidend ist der, an den wir glauben, ob wir vertrauen, dass er kann und will. Und er kann und will und hat es versprochen, dass er sein Reich baut, unaufhaltsam. Ich möchte das so zum Schluss der Predigt uns mitgeben. Wenn wir das so auf uns übertragen, was würde das bedeuten für uns als Gemeinde, wenn wir wirklich erwarten, dass Gott aus dem Samenkorn dessen, was ich mache, was er durch mich wirken will, etwas bewirken kann, was bis in die Ewigkeit Auswirkungen hat. Nicht wegen mir, sondern weil er es versprochen hat. Dass wir als Gemeinde etwas bewirken können, was wir noch gar nicht sehen können, nicht weil wir so tolle Menschen wären, sondern weil wir einen tollen und großen Gott haben. Und ich möchte uns einfach Mut machen, auszusäen, was wir haben, das Wort Gottes weiterzugehen, zu geben, zu bewässern und zu pflügen und zu sehen, was Gott tun wird. Und wisst ihr, das Tolle ist ja, dass Gott versprochen hat, dass er etwas tut. Dass das wird, was er möchte. Und da wünsche ich dir und mir wirklich die Kraft und den Segen, dass wir den Mut haben, uns das so anzueignen und zu Herzen zu nehmen. Das Reich Gottes geht nicht unter und Gott wird aus dem Kleinen, das wir manchmal als Gemeinde auch nur tun können, Großes machen können. Amen. Ich möchte noch einladen zum Beten, wenn also ihr beten wollt. Wir wollen eine kleine Gebetszeit.